Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Gesagt hat das der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Dirk, was sagst du zu dieser Diagnose?
Bin ich ganz einverstanden damit. Normalerweise ist das eine Instanz für mich, Helmut Schmidt. Und normalerweise gebe ich ihm sehr gerne recht. Genau wie dir, Phil Hofmeister, die beiden mit größten Denker unserer Zeit. Aber in dem Fall sage ich ganz ehrlich, wer Visionen hat, muss nicht zum Arzt. Aus Träumen entstehen Visionen, aus Visionen Ideen, daraus Projekte. Und dann kann man sie umsetzen. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Visionen.
Und ganz ehrlich, ich rede am allerliebsten mit echten Visionären. Und damit hallo zur neuen Folge der Halbzeitlegenden.
Halbzeitlegenden mit Dirk Schmidt und Phil Hofmeister.
Zeit für Träume, Zeit dafür, dass die Denkverbote aufhören, Dirk.
Ja, und darüber reden wir heute mit einem, der wirklich was davon versteht, nämlich mit Bernd Breiter. Hallo Bernd.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo Bernd.
Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wer ist denn dieser Bernd Breiter? Bernd Breiter ist ein Unternehmer aus der Musikszene. In den 90er Jahren bereits produzierte er internationale Chartsongs und erhielt dafür Gold- und Platinauszeichnungen erstmals bereits im Alter von 23 Jahren. Der Mit-50er gilt heute als Event-Visionär ohne gedankliche Grenzen. Er ist der Vater des Big City Beats World Club Domes mit zuletzt 200 DJs und 150.000 Besuchern. Innovative Musikkonzepte mit Clubbing im Flugzeug oder sogar im Weltraum wurden von ihm entwickelt. In Hollywood erhielt er als Brückenbauer zwischen den Welten den Living Legends of Aviation Award. Die Smart Rebels sind seine neueste Idee und darauf sind wir sehr gespannt.
Boah, was für eine Vita, Bernd. Ganz ehrlich, wie oft hast du in deinem Leben schon gesagt bekommen, also das, was du dir da überlegt hast, das geht nicht?
Nur schon sehr häufig.
Und wie oft hast du es trotzdem gemacht?
Und das ist dann immer wieder auch schön, das dann eben zu hören. Und macht doch immer wieder Freude, sich genau wieder in diese Momente reinzuversetzen, die man eben auch real erlebt hat. Weil das ist so ein bisschen das Futter auch, aus dem die Energie kommt für die Zukunft.
Wir haben angefangen mit den Smart Rebels. Erklär uns doch mal, was es damit auf sich hat.
Die Smart Rebels ist die smarte Revolution. Revolution bedeutet eigentlich etwas kaputt machen, etwas aufbauen aus dem Nichts dann heraus. Wir sind laut, wir sind gewalttätig, wir kleben uns auf die Straße, wir ärgern Menschen, um gehört zu werden. Und ich finde, dass das der verkehrte Ansatz ist, um gehört zu werden. Aufgebaut auf den zwei Grundpfeilern, die für mich wichtig sind, Demokratie und Menschlichkeit. Nichts mehr. Wir brauchen nicht über Religion zu reden, wir brauchen nicht über Parteien zu reden. Das sind alles irgendwie Dinge, die sich für jeden selber auch darstellen. Deswegen genießen wir auch die Freiheit, darüber zu denken, wie wir wollen. Aber die Basis muss immer sein, Demokratie. Es kann keine 100 Leute geben, die nach links wollen und einer, der eine Waffe hat oder der eine größere Klappe hat und will nach rechts und alle müssen nach rechts gehen. Das funktioniert nicht. Und die Menschlichkeit. Die Menschlichkeit basiert für mich auf einem Wertesystem, auf den Errungenschaften, was wir gelernt haben aus Kriegen, aus unserem Mittelalter, aus unserer Vergangenheit. Und das sind einfach so viele tolle Sachen, die man berücksichtigen müsste, um die Zukunft ein bisschen lesen zu können.
Wie kriegst du das alles zusammen? Also du hast jetzt so viele Dinge aufgezählt. Ne? Wie kriegt man das alles an einen Tisch, in eine Bewegung hinein? Wie schwer ist das?
Gar nicht schwer. Es ist die smarte Revolution und wie gesagt, es sind ja letztendlich nur zwei Dinge. Das heißt also, im Grunde genommen muss man sich immer wieder hinterfragen, ist es menschlich? Ist es unser Wertesystem? Wenn du in einen Konflikt gerätst, Konflikte sind ja wichtig und Konflikte müssen auch da sein. Aber die Frage ist, wie du die Konflikte austrägst. Und da hat sich eben etwas verändert in unserer Gesellschaft. Und ich möchte gerne durch die smarte Revolution einfach durch ein Lächeln auf deinem Gesicht kannst du die Welt mehr verändern, als wenn du unter Druck gesetzt wirst. Wenn dir immer gesagt wird, hey, das ist aber jetzt ganz doof, was du da machst, oder das ist scheiße, oder ihr jungen Menschen, Life-Work-Balance, und ihr arbeitet ja nicht mehr, damit wirst du mit Sicherheit nicht die Leute zu bewegen, jetzt arbeite ich mehr. Das Gegenteil wird der Fall sein.
Aber Bernd, du bist ja irgendwo im Moment zwischen Vision und Idee in dem, was du uns hier erzählst. Aber du bist ja eigentlich schon viel weiter. Da ist ja schon richtig was passiert.
Das ist ja keine Vision, das ist ja keine Idee, sondern das ist ja, die Smart Rebel Convention hat stattgefunden.
Genau. Mhm.
Und deswegen kann man da eben jetzt auch mit diesem Startpunkt, den wir letztes Jahr gelegt haben, haben wir einen Meilenstein gemacht. Ich habe ja den World Club Dome, du hast mich angekündigt, dass ich der Papa bin von dem. Ja, ich bin der Papa, aber ich habe es vor 1,5 Jahren verkauft. Und dann fragst du dich irgendwann mal so, willst du weiter in diesem Hamsterrad dann eben drin sein und willst du Dinge dann eben tun oder gehst du nochmal raus und baust dir was auf aus diesen Erfahrungen und aus diesen ganzen Dingen, die du erlebt hast, die Situationen, die dich positiv wie negativ bereichert haben in deinem Leben und da vielleicht was draus bauen. Ich meine, ich war eigentlich von Big City Beats, waren die Großstadtschläge, freitags geiles Gefühl im Büro, endlich raus, Wochenende, Freiheit und so weiter. Und wenn du vom Weltraum aus geschaut hast, dann siehst du so diese ganze Energie, die da in den Großstädten dann so also angeschaltet wird und du siehst diese Lichter auf diesem dunklen Planeten da und das war für mich immer so das Sinnbild von Großstadtschläge, es zieht dich in die Großstadt, in die Energie rein, es gibt dir einen Kokon und es gibt dir die Energie, dich am Wochenende wieder aufzuladen, damit du in die Konvention der Gesellschaft am Montag wieder eintauchen kannst. So, und wir kennen alle vielleicht das Gefühl von Tatort, wir denken noch so, die letzte Stange des Wochenendes festhalten, Tatort kommt und nach Tatort, scheiße, morgen beginnt der Scheiß
great
wieder.
Great Depression.
Der immer passiert. Und da kam auf einmal diese Idee, wieso mache ich denn eigentlich nur am Wochenende, wieso bin ich denn nur die Batterie sein am Wochenende, wieso denn nicht auch unter der Woche? Und da kam dann diese Idee von der Smart Rebellion.
Und wie konkret sah das jetzt aus? Also diese Smart Rebel Convention hat stattgefunden. Wer war da? Was ist da passiert?
Im Grunde genommen ist die Smart Rebel Convention ein Dialograum, wo wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, auf nicht ganz übliche Weise in Kommunikation zu treten mit der älteren Generation. Denn, ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wir haben die Politiker, wir haben die Wissenschaftler, wir haben die verschiedenen Gruppierungen und wir haben die jungen Menschen. Und jetzt kommen die jungen Menschen und die stehen morgens auf und machen den Fernseher an und sehen auf einmal irgendwie so einen Typen im Osten, der die Menschen irgendwie tötet. Und dann sehen sie so einen anderen Menschen im Westen, wo sie vielleicht sich auch Sorge tragen, ist das noch Demokratie oder wie wirkt sich das alles aus? Also wie wird denn meine Zukunft aussehen?
Was noch weniger greifbar oder ist in Krypto diesen Zeiten ist. Mit Fake News und allem, was da noch zusätzlich
kommt. Kommt doch dann dazu, ne? Aber was Krypto ist, was das bedeutet, was bedeutet das eben auch für meine Zukunft? Wie werde ich mein Leben denn gestalten können, wenn auf einmal irgendwie Geglaubtes, was fest betoniert ist, sich in Luft auflöst, binnen weniger Sekunden, weniger Tage. Ja, und das ist einfach genau dieses Ding, was wir mit der Smart Rebel Convention erreichen wollten. Du hast Politiker, du hast Wissenschaftler, du hast aber auch den Spaß dabei. Und es gibt zwei Universal Languages auf dieser Welt, die ich für mich deklariert habe. Das ist einmal Entertainment und es ist einmal Kulinarik. Und da gibt es keine Sprachbarrieren und es gibt auch keine kulturellen Barrieren. Jeder Mensch weiß zu essen, jeder Mensch weiß, dass er dann entertained werden möchte und weiß zu entertainen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir dieses System kombinieren als Brückenpfeiler, als Brückenbauer, dann können wir es vielleicht schaffen. Und wenn wir vor allen Dingen auch eine Hierarchie auflösen, wenn also nicht dann der Politiker von oben herab ist oder der Dozent in der Universität von oben herab ist oder diese Leute oder auch junge Menschen von oben herab dann die ältere Generation machen, sondern wenn wir es schaffen, wirklich an einem Tisch wie diesen hier, eine Club Kitchen zu machen, wo wir essen und wo wir Spaß haben dabei. Und dann kriegen wir eine Kommunikation hin, die auf Augenhöhe ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Menschen eben nicht titulieren, sondern dass wir auf Augenhöhe zusammen versuchen, die Dinge zu regeln.
Wir wissen, was Bernd Breiter in der Vergangenheit auch schon als sehr junger Mensch bewegt hat. World Club Dome ist eine Sache davon. Und da war eben ein Riesenstadion voll mit 150.000 Zuschauern oder mehr. So, und jetzt denkt natürlich Bernd Breiter nicht nur an einen Tisch, an dem man sich unterhält, sondern es gab diese Convention und da waren wirklich herausragende Persönlichkeiten, nicht aus Deutschland nur, sondern international herausragende Persönlichkeiten, die sich hinter diese Idee gestellt haben. Wenn man da ein paar Namen von hört, dann weiß man eigentlich, wie weit du schon bist in der Entwicklung dieses Projekts. Vielleicht erzählst du uns mal was davon, gar nicht so bescheiden, sondern hau mal raus, wer da alles dabei ist. Das war wirklich beeindruckend.
Bescheiden bin ich ja auch nicht. Ich meine,
musst du auch nicht sein.
Das, bin ich auch nicht. Aber es ging ja zuerst jetzt mal um diese zentrale Bedeutung, was da drin ist. Weil es bringt ja nicht jetzt zu sagen, dass Richard Branson auch ein Smart Rebel ist. Es bringt ja auch nicht jetzt zu sagen, dass Matthias Maurer mit dem ich zusammen meine Space Club Kitchen und in den Weltraum gebaut habe. Ich habe ein Clubrestaurant in den Weltraum gebaut. Der Schirmherr ist unser Ministerpräsident, der Herr Rhein. Und dann gibt es noch den Präsidenten der Goethe-Uni, die das ganze Projekt supporten. Und dann gibt es noch die EU, die da mit dabei ist. Also wir haben es geschafft, innerhalb von 10 Monaten nach dem Ausstieg aus dem World Club Dome, innerhalb von 10 Monaten eine Institution aufzubauen, die in den höchsten Kreisen der Politik, der Wissenschaft und der Wirtschaft stattgefunden hat. Fraport ist ein Partner von uns, das CERN, der Teilchenbeschleuniger, die Deutsche Bahn. Wir haben die verschiedensten, total verrücktesten Sachen gemacht. Du musst dir vorstellen, ein ICE, den kannst du ja nicht einfach mieten. So, und da kriegst du jetzt ein ICE und der wird gebrandet und da baust du einen Club rein. Also die Leute tanzen im ICE bei 300 Stundenkilometern.
Das machen die Leute selten im ICE.
Auch, aber ne? Dann kommt dann noch dazu, dass wir da noch einen Hörsaal reingebaut haben mit der Goethe-Uni, den schnellsten Hörsaal der Welt. Und sind damit dann ins CERN gefahren, in den Teilchenbeschleuniger. Für mich die krasseste Forschungseinrichtung. Es ist wirklich die krasseste Forschungseinrichtung der Menschheit. Auch die teuerste, hat man mir gesagt. Und da stehen da irgendwie so Forscher dran. 12.000 Menschen arbeiten da.
Krass.
Und aus allen Ländern und forschen da und machen da mal so kleine Universen und die lassen da irgendwelche Dinge, die wir nicht sehen, mal so aneinander kollidieren und dann freuen die sich und öffnen Champagner und kriegen dafür Nobelpreis und wir sehen es nicht. Also ja. Was ist da, was Menschen überhaupt auch bewirken, ja, und welche Dimension wir auch als Menschheit erfunden haben. Und ich denke mir, nicht jeder kann verstehen, was dieser Forscher oder dieser Techniker da drin hat. Aber wenn wir das eben so ein bisschen tanzbar machen, wenn wir da Musik reinbringen, wenn wir das eben auf das Level der Menschen bringen, dann ist es eine Kunst. Und diese Teilchen, die da so explodieren und so weiter, die dann so dargestellt werden auf Monitoren und die sich da dann, diese Forscher, die sich da freuen, das ist für mich wirklich das Ding, was ich den Menschen auch weiterbringen will, was für Errungenschaften wir als Menschheit überhaupt dann haben. Und das ist auch dieses Ding, wo ich die Deutsche Bahn begeistern konnte, wo ich die Goethe-Uni begeistern konnte. Und dann kommt, nachdem wir getanzt haben im Zug, weil es gibt ja auch viele, die meinen, ich banalisiere die Themen oder ich nehme sie nicht ernst. Also ich mache jetzt aus Politik oder aus Wissenschaft, mache ich was Lachhaftes. Oder
nee, du vernetzt das ja nur, ne? Du verbindest
was ich mache,
das miteinander.
Was ich mache, ist ganz einfach, dass wir durch genau diese, sagen wir mal, positive Irritation, ja, dass wir Musik mit reinbringen, dass wir Wissenschaft tanzen, dass wir erlebbar machen, dass wir auf Kommunikationsebene kommen und dass die Menschen das verstehen.
Eigentlich, was du gesagt hast, auf Augenhöhe. Du versuchst irgendwie auf Augenhöhe zu kommen und nimmst dabei eigentlich Dinge zur Hand, wie Entertainment, wie Kulinarik, was du gesagt hast, und das bringt dann eben die gemeinsame Basis. Jetzt hast du sehr eindrucksvoll geschildert, wo du hin willst. Du hast auch sehr eindrucksvoll geschildert, wie sich die Sache im Moment darstellt, was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann, wie man einen Namen wie Richard Branson dazu bringt, jawohl, Bernd, ich mach da irgendwie mit. Also das, ich würde vielleicht auch an den denken, aber ich würde nur an ihn denken und dann wäre Schluss. Und du hast mehr gemacht, als nur an ihn gedacht.
Ja, aber das ist ja auch dann so aus der Vergangenheit heraus, ist halt genau auch das so passiert, dass du halt, also die Zielsetzung ist gewesen, wenn ein Mensch mir sagt, das geht nicht, und dann werde ich halt aktiv und hinterfrage halt, warum. Und ich meine, es ist auch so eine Erkenntnis aus meinem Leben, dass die meisten Blockaden nicht von draußen sind, die irgendwelche Menschen sagen, das geht nicht, sondern in unserem Hirn entstehen. Und dass wir uns selber sagen, das geht nicht, weil wir uns nicht vorstellen können. Was wir uns vorstellen können, kriegen wir auch irgendwie hin.
Wie oft bist du schon für bekloppt gehalten worden?
Und bekloppt eigentlich so noch nie, aber man hat mir mal ab und zu gesagt, dass ich autistisch wäre. Ja, aber dann habe ich halt irgendwie auch so Gedankengänge, wo ich auf einmal Sachen sehe, die zusammenpassen, die vermeintlich nicht zusammenpassen. Aber wenn ich sie dann zusammengebracht habe, dann ist für jeden irgendwie, das passt ja zusammen irgendwie. Ne?
Die Idee hätte ich auch haben können, so ungefähr. Ne?
Und das ist ja auch die Einfachheit des Seins. Ja? Also wenn etwas da ist, sieht es ja auch einfach aus. Ja? Aber es ist natürlich recht komplex oder kompliziert, etwas zu erschaffen.
Hat dich das eher noch angestachelt, motiviert zusätzlich, dass Leute gesagt haben, ach, verrückt.
Ja klar,
ja,
das ist natürlich der Motor auch von dem gewesen, dass du dann da stehst. Ich meine, guck mal, wir haben, ich habe in meinem Leben so 7 krasse Dinge gehabt. Ich würde es nicht sagen mit Scheitern, aber das waren einfach Dinge in meinem Leben, die mich wirklich zum Umdenken gebracht haben.
Und zwar?
Und das war, das erste Ding war gewesen, ich war Keyboarder in einer Band. Mit 14 dachte ich, ich werde ein Teenie-Star. Als mir 17 die Haare ausgefallen sind, wusste ich, ich werde kein Teenie-Star. Also musste ich hinter die Bühne gehen, habe ein Tonstudio gemacht. Erstes Learning. Dann habe ich dann irgendwie ein Tonstudio dann gehabt. Ja. Ja. Und dann habe ich es wirklich geschafft mit 23. Du sagtest es vorhin halt, den ersten Nummer 1-Hit zu haben.
Krass.
So.
Das war welcher Hit?
Um 3 Magic Affair. So, und du kriegst auf einmal Gold und Platin. Du kriegst auf einmal einen riesen Scheck von der Plattenfirma oder vom Verlag. Und dann denkst du dir, ey, das ist doch total einfach. Das Leben ist doch total einfach. Das geht ja so weiter.
Ja.
Und dann kommt die große Erkenntnis nach 3 Jahren, dass so ein Hit zu schreiben doch nicht so einfach ist. Und dass das doch sehr viel auch mit Glück zu tun hat. Auch mit diesem Quäntchen aus dem Universum, ja, was jeder Künstler auch verspürt. Oh, da passt gerade was. Du kannst es nicht kopieren. Du kannst Erfolg nicht einfach kopieren. Du hast keine Formel und sagst, die gebe ich dir und jetzt hast du auch Erfolg. Und es ist immer wieder sehr viel Arbeit dabei, sehr viel Mut dabei, sehr viel Verrücktheit dabei, aber auch dieses Quäntchen aus dem Universum, was du nicht beeinflussen kannst. Das muss in dieses Zeitding passen. Das muss in dieses, ja, ich sag's jetzt mal, Zeitraumkontinuum passen da. Ich liebe ja auch Star Wars und so. Ja, bitte nicht jetzt überprüfen lassen von irgendwelchen Physikern oder so. Der Breiter schwätzt wieder.
Grenzen der Physik gelten hier sowieso nicht.
Und so. Aber das ist dieses Ding, was ich auch gemerkt habe. Du musst auch dieses Universum, dieses Ding herausfordern. Wenn du es nicht herausforderst, dann wird da nichts passieren. Das kommt nicht so, wenn du da sitzt oder so. Und dann gibt es ja so Joe Dispenza, der ja sagt, so, du kannst alles dir vorstellen, dann kommt das von alleine. Nee, ja, du musst dir zwar vorstellen, aber du musst auch dafür eben was tun. Und ich meine, du gehst manchmal eben durch anstrengende Zeiten, die du auch als sehr negativ empfindest oder auch als unfair empfindest oder als sonst was in deinem Leben. Aber dann ist ja die Frage, was du daraus machst. Und das ist genau das, was dich formt. Und das bringt dich immer weiter zu den nächsten Schritten. Und mein erstes Ding war gewesen, das war jetzt eben, das, wo ich dann keine Hits mehr geschrieben habe. Also habe ich ein Label gemacht.
Das heißt, nach dem Nummer 1-Hit hast du gedacht, es geht jetzt so weiter, aber die Realität hat gesagt...
Ich habe eine Bomberjacke gekauft, ich habe meinen M3 gekauft, ich bin dadurch Aschaffenburg rumgefahren.
Gut.
Als der
Was kriegt man denn damit mit 23 für einen Scheck, wenn du in der Zeit damals ein Nummer 1-Hit hattest?
Ja, kann man ja bei dem anderen Podcast mal nachschauen dann da eben. Ne? muss ich ja jetzt nicht irgendwie ausbreiten, von jetzt auf die Headline,
aber
die kann man
schon,
auch missinterpretieren.
Aber war aber schon für einen 23-Jährigen viel Geld?
Es ist nicht für einen 23-Jährigen, es ist für alle viel.
Was aber dich komplett überfordert. Ist denn Geld eigentlich für dich noch eine Motivation? Nicht, weil du so viel hast, das weiß ich gar nicht, sondern es geht darum, weil das, was du so tust, auch jetzt die Smart Rebels, das scheint mir nicht finanziell motiviert zu sein, sondern da steckt ganz was anderes dahinter. Und das kann wahrscheinlich viel eher Leistung freisetzen als ein Scheck, der vielleicht irgendwann kommt.
Ich meine, man muss ja auch leben. Ne? Also das gehört schon dazu. Und wenn man natürlich jetzt auch so wie ich mit, sagen wir mal, komplexen Dingen kommt, die es so noch nicht gegeben hat, dann ist es auch schwer, jemanden zu finden, der an einen glaubt und dann auch sagt, hier, ich investiere jetzt in dich, weil das und das ist ja so und so. Oder wie willst du denn irgendwie eine Clubrestaurant, was du ja auf die Raumstation gebaut hast, irgendwie skalieren, wenn es das noch nicht gegeben hat? Ja, so, also musst du natürlich zuerst mal an dich selber glauben. Und dann habe ich halt genau dieses Ding gemacht, dass ich an mich selber geglaubt habe und habe das zuerst mal halt selber auch dann hochgezogen. Und ich meine, da spielst du auch mit deiner Existenz. Aber das habe ich ja auch schon jetzt ein paar Mal gemacht in meinem Leben, wenn dich was nicht locker gelassen hat, dass du da eben losmarschieren musst. Und du hast ein Bauchgefühl entwickelt. Und dieses Gefühl, das sagt dir einfach so, ey, mach es, weil wenn du es nicht machst, dann wirst du irgendwann mal da liegen und sagen, warum hast du es damals nicht gemacht? Und es geht ja nicht darum, wenn man scheitert, dass man am Ende vom Tag, wenn du dann den Deckel hast und den machst du dann zu und so sagst, ich bin da gescheitert. Sondern du wirst immer die Frage stellen, wäre ich gescheitert oder nicht, hätte ich es probiert. Mhm. Und das gibt dir den Mut.
Hast du ein Gefühl dafür entwickelt, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist, um Dinge auszuprobieren? Weil man hat so immer das Gefühl, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Also wann immer man was probieren möchte, wann immer man mutig sein möchte, dann fragt man sich ja automatisch auch, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Kann man das spüren oder ist das völlig überbewertet?
Also erstmal, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, nie. Na, also so, wenn du die fragst, soll ich jetzt heiraten, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Soll ich jetzt Vater werden, Kind bekommen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist niemals der richtige Zeitpunkt in der Situation, weil du auch dich fürchtest davor, diese Entscheidung zu treffen. Ja, wenn du da zu viel drüber nachdenkst. Also mein Ding ist ganz einfach, ich habe meinen Bauch immer entscheiden lassen. Ich habe wirklich meinen Bauch, mein Bauchgefühl, meine Seele, die direkt, die gib mir die Direction.
Die Richtung.
Die Richtung, so, ja. Gib mir die Richtung vor. Und ich versuche nur mit meinem Intellekt, also wenn man den hat, keine Ahnung, natürlich darüber dann mal nachzudenken, das Bauchgefühl mal zu hinterfragen. Bist du jetzt komplett auf dem Holzweg oder ist das jetzt wirklich nur so ein Wunschgedanke?
Aber schon eine Balance von beidem, ne?
Aber also beides spielt bei dir mit rein. Du musst dich schon hinterfragen, aber das Ding kommt aus deiner Seele.
Aber hast du nicht selbst vor dir selbst und auch durch andere Leute gespiegelt, mittlerweile ein Vertrauensvorschuss, dass du selbst sagst, Mensch, Bernd, zu dir selbst, ich habe schon so viele Dinge geschafft und gewuppt, das kriege ich jetzt auch hin. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass du irgendwas anpackst, was nicht auf den ersten Blick 100% funktionieren muss. Und auch Leute, die dich unterstützen, denken vielleicht, naja, der Breiter, der hat zwar verrückte Ideen, aber der hat auch schon einiges auf die Kette gebracht, ne? Und das traue ich ihm auch zu. Also es muss doch jetzt viel einfacher für dich sein, als vor 20 Jahren mit so einer Idee um die Ecke zu kommen.
Naja, wenn du halt Flugzeuge umgebaut hast in fliegende Clubs und auch dann Kreuzfahrtschiffe umgebaut hast in schwimmende Clubs und ICE-Züge umgebaut hast in fahrende Clubs, dann glauben dir die Leute, wenn du sagst, das hat die Deutsche Bahn gemacht und das habe ich mit Fraport gemacht oder das habe ich mit denen gemacht und so. Und es ist natürlich einfacher. Natürlich glaube ich daran. Wenn ich daran glauben würde, würde ich es ja nicht machen. Und wenn ich zu skeptisch wäre und zu sehr hinterfragen würde, ob das klappt oder nicht, dann lass es lieber sein, weil ich meine, das frisst dich ja dann irgendwann auf. Nur wenn du dich entschieden hast, da reinzugehen, dann gibt es kein Zurück. Und ich meine, auch bei der Smart Rebel Convention war es dann eben so. Ich meine, du bist ein Startup, du hast einen zusammengewürfelten Haufen, den du einfach dann dazu holst, weil du sagst, oh Mist, ich brauche jetzt noch das, oh, ich muss Social Media machen, ich muss das machen. Und es ist ja jetzt keine Struktur gewachsen ist, keine ordentliche Company, wo du einen Investor hast, wo du sagst, wir bauen jetzt die Struktur auf und das ist jetzt die Analyse von unserem Staff und HR und wir machen das Marketingkonzept, sondern es kommt eben aus dem Bauch heraus. Das ist aber auch genau die Notwendigkeit, um etwas zu kreieren, was es noch nicht gegeben hat. Weil wenn du natürlich in eine Schablone reindonnerst, dann gab es ja das schon mal, sonst wird es ja keine Schablone geben. Ja, ja. So. Und das sind genau die Dinge da. Und dann lernt man. Dann lernst du einfach da drin, das zu machen. Und ich meine, aufgeben war noch nie eine Option. Aber du kommst wirklich an den Rand deiner eigenen Kraft dann auch dran. 3 Wochen vor dem Event, ich hatte noch kein Dinner, ich hatte noch nicht mal einen Koch, ja. Ich meine, und so, und die Leute schon so, haben schon draußen gemurmelt, meinst du, es wird was beim Breiter? Und so. Und das sind dann einfach auch die Dinge, die auch für dich auf einmal so nahbar sind, weil du kannst nicht fliehen. Ich habe mir vorgestellt, okay, ich nehme jetzt meinen Hund und fliege mit dem jetzt nach Kanada und gehe da Lachse angeln und mache das Handy aus. Blöd. Jetzt hat der Ministerpräsident zugesagt, jetzt hat Richard Branson die Videobotschaft schon gemacht. Blöd. So, also, nee, du bleibst da. Ich bin heute krank. Das bringt dir nichts, weil du schiebst es da nur auf und so. Also, du lernst dich auch kennen in Situationen, wo du weißt, okay, du musst jetzt funktionieren. Und das hilft natürlich dann auch dabei, Dinge dann zu erreichen. Aber wenn ich nicht dran glauben würde, hätte ich es nicht gemacht. Nur es gibt immer zwischendrin genau diese Momente, wo du dich immer wieder fordern musst.
Und am Ende war es ein Erfolg, ein Riesenerfolg, die erste Convention. Als ich mich erstmals mit der Person Bernd Breiter und seinen Ideen beschäftigt habe, da ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Rezept wunderbar ist, genial, einfach, aber trotzdem viel zu selten angewandt. Entertainment, Kulinarik, kein Spaßverbot, auch wenn ich über komplizierte Themen rede. Und eben es damit schaffen, mit dieser Emotion, die ich eben auch über Spaß vermitteln kann, Leute für Dinge zu interessieren, für die sie sich sonst eigentlich nicht interessieren würden. Und das ist eigentlich ein Ding, was du immer wieder drehst, immer wieder drehen kannst und jetzt für diese Sache der Smart Rebels einsetzt. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die uns hier wirklich beeindruckt hat, auch von dem, was da noch folgen soll. Da kommt ja noch einiges und ich glaube, wenn man die erste Veranstaltung verfolgt hat, die Convention, dann hat man gesehen, was möglich sein kann, wenn sich diese Idee noch ganz anders und vielleicht noch professioneller entwickelt. Das Ganze funktioniert meines Erachtens aber vor dem Hintergrund deiner persönlichen Historie. Und du hast eben jetzt immer schon mal angedeutet im Nebensatz, ein Astronaut, der irgendwie als DJ gearbeitet hat. Dann haben wir also den ICE gehabt, dann haben wir ein Kreuzfahrtschiff mit Klappigen. Dann hatten wir irgendwann mal eine Radiosendung und daraus sind dann 150.000 Leute geworden, die sich im Stadion versammelt haben mit 200 DJs. Also das sind alles Dinge, die eigentlich aus etwas Kleinem, aus einer kleinen Idee entstanden sind und dann ja zum Teil was Weltumfassendes geworden sind. Ich erinnere nur an den DJ in der Raumstation. Erzähl doch mal.
Er war halt DJ in der Raumstation.
Okay, danke.
Haben wir halt natürlich gemacht. Ja, das war schon sehr imposant, weil ich meine, durch diese Connection dann zu der ESA hat man dann gemerkt eben, hey, das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation und lass uns doch mal ein bisschen darauf rumspinnen. Und dann, also einer der krassesten Momente war halt auch gewesen, wie ich da Luca Parmitano, den ISS-Commander, ja, dann ausgebildet habe im Columbus-Modul, im Trainingsmodul beim ERC, also im Astronauts Training Center in Köln, habe dann mein DJ-Pult aufbauen können und dann haben wir dem eben da das DJing beigebracht.
Hast du ihm nicht angeboten, ich mache Astronaut und nehme das Pult mit?
Nee, das war ja genau dieses Ding da. Ich meine, ich wurde ja vom Generaldirektor der ESA eingeladen, damals, nachdem ich den ersten Club in die Schwerelosigkeit gebaut habe, in dieses Astronautentrainingsflugzeug, ja, aus einem bestimmten Grund. Dadurch habe ich auch diese große Reichweite von 1 Milliarde Leute über Nacht erreichen können.
1 Milliarde Menschen.
Das ging wirklich um den Erdball. Da sind wir aus Frankfurt, sind wir gestartet und dann wurde es auf einmal auf BBC und CNN und so weiter dann gebracht.
Ging viral, ja.
Und Steve Aoki halt geschwebt, 50 Leute im Schweben halt getanzt und so. Ich konnte damit halt beweisen, dass es nicht nur eine Banalität ist, sondern dass das auch einfach ein Interesse erzeugt hat, für das, was auch da hinten dran steht. Und manchmal musst du einfach Bildchen nehmen und die vorne dran setzen, damit sie Leute verstehen. Mhm. Wenn du denen jetzt auch hier auf dem Handys irgendwelche Krypto-Dinger oder Codes oder sowas hingeben musst, kriegen Bildchen, verstehen sie. Und diese Bildchen, die wollte ich halt eben auch setzen dann, als dieses Ding gekommen ist. Und so ist dann entstanden, dass dann der Generaldirektor mich eingeladen hat, weil er gesagt hat, bist ja schon ein Verrückter. Aber das hat ja echt ganz gut funktioniert und es war ja super. Hast du noch eine andere Idee? Und ich so, naja, wenn ich jetzt die Möglichkeit hatte, einen Club in die Schwerelosigkeit zu bauen, dann möchte ich jetzt es halt in den Weltall bauen. Und dann haben die da so ein bisschen gelacht und dann haben auch Leute gesagt gehabt, naja, die ESA kriegt halt viel Geld für Forschungszwecke und jetzt wollen wir da einen DJ hinbauen mit Wackellicht und so. Und sagen, nee, ihr braucht einfach die Konnektivität zu den jungen Menschen und die könnt ihr nur dann erreichen, wenn ihr auch mal ein paar coolere Sachen macht, was auch die Leute interessiert, wo sie dann da drin sind.
Es ist ja auch ein Kostenfaktor, weil ich weiß, die Zahlen nicht, wirst du besser wissen als ich, aber wenn du ein Kilo Gewicht mitnimmst in ein Raumschiff, das verursacht ja wahnsinnige Kosten, die man so gar nicht weiß und kennt. Also es ist
meine Flagge war irgendwie 50 Gramm. Und das iPad ist so und so oben, da wurde dann eben das DJ-Equipment dann drauf gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie große Mengen da mitgenommen worden sind. Aber die Visualität, als dann Luca Parmitano dann diese Flagge aufgehängt hat.
Das war der ISS-Kommandant.
Das war der ISS-Kommandant, ja. Mhm. Und ich habe dann ein Kreuzfahrtschiff gemietet und bin da mit 2.500 Menschen und Robin Schulz da drauf und so weiter von Barcelona das Schiff umgebaut in einen schwimmenden Club und bin dann damit dann nach Ibiza. Und der Headliner war dann halt nicht Robin Schulz und so, obwohl er wirklich.
Sondern der war weiter oben.
Sondern ja, das war halt das erste außerirdische DJ-Set. Und da haben 2.500 Leute dazu getanzt. Und das zu erklären, das zu zeigen, dass das möglich ist, das war halt das Ding, was uns dann 9,2 Milliarden
Media Power. Das ist verrückt. Wie lang hat es gebraucht, um diesen ISS-Kommandanten zum DJ auszubilden?
Er war ja auch nicht musikalisch, hat er ja auch gesagt. Er ist Testpilot der italienischen Streitkräfte.
Ja.
Und hat aber gemeint, ich mache das Ding jetzt mit, weil, und das war auch so zwei ganz krasse Dinge, warum er es gemacht hat. Erstmal Komfortzone verlassen, Dinge tun, die einem normalerweise nicht jetzt ganz schlüssig erscheinen. Manchmal muss man einfach rausgehen aus dem, was man so erlebt hat, mal raus. So, und das war das erste Ding. Also ich bin kein Keyboarder, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich mache das, ja. Und das war so das eine Ding. Und dann sagte er, Musik für ihn und Mathematik für ihn sind Universal Languages. Mhm. Mathematik deswegen, weil jeder Mathematiker versteht auf der ganzen Welt diese Gleichungen, die es da gibt, aus denen unsere Welt zusammengesetzt ist.
Ja.
Und das waren einfach so erhellende Momente auch dann für mich, wo wir diese Interviews gemacht haben und so, ja, dass er sozusagen dann das beigebracht bekommen hat, relativ kurzfristig, ja, und ja, das andere kann man sich ja anschauen auf Video.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, du schipperst dann da auf diesem umgebauten Schiff und da oben hast du das erste DJ-Set im All. Ich wäre, glaube ich, 25 Jahre sowas von stolz auf diesen Moment gewesen. Empfindest du in solchen Momenten Stolz oder ist das für dich dann automatisch auch wieder Antrieb für was Neues? Also hast du so auch so kurze Ruhephasen, wo du das mal rekapitulierst und sagst, boah, krass, dass das geklappt hat?
Ja, zuerst war es ja die Hosen voll, dass es überhaupt funktioniert.
Mhm.
Also du bist ja in diesem Moment da drin und du denkst ja jetzt nicht irgendwie an, hey, super geil und so. Sondern natürlich, das macht was mit dir, wenn die Menschen dann da tanzen und so, du siehst das, aber was, wenn die Verbindung abbricht, was, wenn irgendwas passiert, was ist, wenn wir in Seenot geraten, keine Ahnung, was da alles passieren kann eben. Ne? Und das sind ja auch eben genau diese Fragmente, das hört sich immer alles sehr verrückt an, aber auch eine Deutsche Bahn. Die will natürlich genau wissen, hey, wie sieht denn das aus? Nicht, dass da was passiert. Also ich meine, wir machen da einen Club und wir tanzen da und da passieren auch manchmal Unfälle beim Tanzen und Knöchel verstaut oder Leute trinken zu viel oder keine Ahnung was daneben, ja. Und das musst du halt alles im Griff haben. Aber diese Seriosität, die wir da haben, die haben wir uns über diese ganzen Jahre erarbeitet, dass die Leute Vertrauen da drin haben. So, und dann, wenn das Ding gelaufen ist, dann machst du am nächsten Tag auf und dann denkst du dir dann auch so, ey, zwick mich mal, ist das denn jetzt wirklich auch alles passiert? Mhm. Oder habe ich das nur geträumt?
Ja, Zeitlegenden sind ja ein Podcast, der sich auch so ein bisschen mit dem Thema älter werden, reifer werden beschäftigt. Und manchmal hat man ja von hinten betrachtet einen anderen Blick auf die Dinge als von vorne. Also manchmal ist ja eine Kleinigkeit, die am Anfang des Lebens liegt, etwas, was einem im Nachhinein viel stolzer macht als ein viel größeres Ding, was später folgt. Was ist so im Rückblick das, was dich am meisten befriedigt hat, was dich ein bisschen stolz gemacht hat, was wirklich in dir ein Gefühl der Zufriedenheit verursacht hat, das größte Gefühl der Zufriedenheit deines Lebens?
Da gibt's wirklich ein paar. Also ich meine, wenn du im Beverly Hilton, wo die Golden Globes verliehen werden, dastehst, vor dir wird Jim Lovell geehrt, der Apollo 13-Commander, der den Spruch gesagt hat, Houston, we have a problem. Und dann kommst du ans Rednerpult und dann wirst du ausgezeichnet von Morgan Freeman und von John Travolta, die und so. Das sind einfach Dinge, die vergisst du nicht. Oder als ich auf dem Influencer-Boot, was ich da auch gemacht habe vor Cape Canaveral, ja, dann sehe die Matthias Maurer auf irgendwie 20 Millionen PS Dynamit, also Sprengstoff, keine Ahnung, ja, Rakete halt da drauf sitzt auf der Falcon 9 und da ist dein Zeug mit da drin, da ist dein Essen da drin, was wir mit Tim Melzer gekocht haben, da ist deine Flaggen drin, das hebt jetzt von der Erde ab und dein Brand geht in den Weltraum. Da sind mir die Tränen rausgelaufen. Aber einer meiner krassesten Momente war auch gewesen, wie im Allerdienst in Aschaffenburg. Da war ich eben 23.
Ja. Da war ich auch in der Jugend öfter
mal. Ach, hör doch auf.
Sind wir nach Aschaffenburg gefahren? Ja. Von Offenbach nach Aschaffenburg.
Ich hab dir zusammen da die
Ich war ja Aschaffenburger. Ich bin in Aschaffenburg geboren. Bin ja auch vom Friedrich-Dessauer-Gymnasium damit 17 geflogen. Also meine Reise begann eben mit dem Rauschmiss aus der Schule auch.
Legendenbildung hier.
Wo dann auch dann so dem Schüler wird empfohlen, ins Berufsschule zu gehen, weil es ein Träumerlied, der denkt nur an Musik, ja. Und so, aber anyway, auf jeden Fall, da stehst du dann da drin, du hast bist beteiligt an diesem Hit Magic Affair Omen 3 und ich habe das Intro zur LP gemacht, zur Magic Affair, The Story Continues, gab es auf LP und das wurde dann immer gespielt als Intro für den Abend, wenn dann der Abend losgegangen ist da drin. Und dann denkst du dir, du hast im Studio, du hast dann da deine Dinger da gehabt, du hast das alles programmiert und so. Und dann hörst du diesen Song, die Leute stehen ehrfürchtig da und dann kriegst du mit, so wie zwei Leute vorbeilaufen. Oh, das ist ja schon geiler, guck mal her, mal. Und so. Und da bist du fast geplatzt, ja. Ich habe die halbe
Flasche wunderbar gut getrunken und dachte,
wow, jetzt müsst ihr
echt da. Also wirklich, das kann ich sowas von nachvollziehen. Aber es gibt noch ein anderes Thema. Du hast ja dann aus einer Radiosendung diesen World Club Dome gemacht. Bin jetzt nicht ganz sicher, wie sich zeitlich verhalten hat, aber dann gab es ja diese Love Parade mit diesem ganz schrecklichen Ergebnis und vielen, vielen Toten. Das zeigt ja auch, dass das Thema Event organisieren nicht nur schöne Seiten, nicht nur lustig ist, sondern da gibt es eben auch verdammt viel Verantwortung in dem Zusammenhang. Hat dich das irgendwie berührt und wenn ja, wie?
Nee, also mich das nicht berührt. Es hat erstmal die gesamte Veranstaltungsindustrie umgeschmissen. Mhm. Und ich glaube, jeder hat auch drüber nachgedacht und jeder hat dann auch mal irgendwann gesagt gehabt, vielleicht ist ja doch ganz gut, dass Ordnungsämter mal immer so ein bisschen, ne, und dann die
deutsche Gründlichkeit hat schon ihren
und so
Sinn.
Weiter. Irgendwo,
ne? Ja.
Ja, manchmal ja, manchmal gibt es sie dann eben auch nicht daneben. Ja, ja, ne, so. Ja. Und das waren eben die Sachen. Es wurde danach natürlich viel penibler noch hingesehen, wo es dann wirklich auch dann darum ging, ey, wie kann man sowas überhaupt noch machen, wenn du den Statiker hast, den Prüfstatiker und dann nochmal den Prüfstatiker dann eben prüft und so weiter. Aber es ist, Thema Sicherheit ist ein Riesending. Und das ist auch eine Verantwortung. Ich bin froh, dass ich aus dieser Verantwortung bei Worklight.com draußen bin. Weil ich meine, dass du bei so einem großen Event wird irgendwann mal was passieren. Allein die Wahrscheinlichkeit ist da so, ne?
Kannst du nicht ausschließen.
So, und ich meine, wir hatten da auch schon Notfälle da, wo einfach ein Mädel halt umgefallen ist. Keiner wusste warum. Und es wurde dann festgestellt, dass sie ein Loch im Herz hatte. Und die wurde reanimiert. Also du erlebst da auch Sachen, die formen dich dann schon. Und ich meine, Love Parade hat uns bewusst gemacht, mit was wir da eben auch hantieren. Also es ist genauso halt wie überall auch. Ich meine, ein Handwerker, der Gas, irgendwie ein Gasinstallationstyp, der hat genauso eine Verantwortung, mit den Sachen zu machen. Also ja, jeder hat so das Ding. Aber die Lafred hat einem wirklich vor Augen gehalten, oh Scheiße, was ist denn da nur passiert? Und ich meine, daraus hat sich dann auch Crowdmanagement entwickelt. Ja, es gab dann Studienkurse auch dann, im Veranstaltungsbereich und so weiter. Und wie macht man dann, also das war natürlich, immer muss ein Ereignis passieren, damit du dann eben wach wirst. Letztendlich hat mich das dazu gebracht, bei Big City Beats war es so, wir sind immer größer geworden, wir haben angefangen in einem kleinen Club, ja, mit irgendwie 40 Leuten, ich dachte, das kommen 400, waren auch so Gefühle, wo du in der Bar stehst und sagst,
die vergisst man nie, ne, die
wann
Gefühle.
Kommt denn jetzt der Bus mit den Leuten, die jetzt da rein, weil hey, du hast ja eine Radiosendung und hey, du machst Plakatierung in Heidelberg und dann kommen die Leute jetzt zuhauf. Und es kam halt keine Sau. Und dann stehen da 40 Leute im Club und dann guckst du auf die Uhr und dann kommen 10 Leute da um die Ecke und sagst, jetzt kommen 10 Leute und dann laufen die da direkt vorbei und gehen in die Pizzeria rein dann eben, ja. Ey, so, also das sind aber auch diese Momente gewesen, wo du halt wieder Sachen verändern musst, ne? So. Aber wir sind immer größer geworden, wir haben dann anscheinend danach was richtig gemacht, sind dann auf 1.000 Leute gekommen, dann hatten wir 3.000, 4.000 Leute, wir haben Karl-Benz Arena Stuttgart gemacht, wir haben Messepark Trier gemacht und immer auch mit diesem System da drin, dass wir wie eine Oper kreiert haben mit 3 Akten für junge Menschen. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, kann man irgendwann mal bei der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall ist das Ding größer geworden und dann waren wir auf einmal im Festivalsektor. Sea of Love, ja, war ein Ding auch, in das ich eingestiegen bin mit einem Partner damals. Wir hatten Moby da, wir hatten Fantastische Vier da, wir hatten Kuste da und so weiter. Und ein Jahr zuvor war die Love Parade und wir hatten ein riesen Unwetter. Und als dieses Unwetter halt die Bühne, also du wirst auf einmal mit Dingen konfrontiert, da muss ein Sachverständiger kommen, der checkt, ob die Bühne noch die Standheftigkeit hat, weil das der Acker natürlich langsam durchweicht. Oder du siehst Menschen ausrutschen im Schlamm. Ja, und dann hast du dieses Bild vor Augen, klar, was da ein Jahr zuvor passiert ist.
Klar, das verfolgt dich, logisch.
Und dir tropft so das Wasser von der Nase, du stehst da, Radlager, Schippern, Rindenmulch, damit die Feuchtigkeit aufgesogen wird, damit es begehbar wieder wird und so, ja. Und da habe ich mir gedacht, ich will das eigentlich nie wieder erleben. Und das war der Start, dann eben zu sagen, ich bin 7 Jahre am Stadion vorbei, hatte immer so diesen Gedanken, irgendwann möchte ich dich zum größten Club der Welt machen, so das Kolosseum der Neuzeit und so. Aber nie getraut, weil es natürlich auch, also ein Stadion anzumieten, ist halt schon eine Nummer, ne?
Ist eine Ansage, so. Ja.
Und dann habe ich halt gemerkt, habe mich damals dann eben verständigt und habe dann gesagt gehabt, hier, ich muss jetzt alles auf eine Karte wieder setzen, ja, und habe dann David Guetta angerufen und habe dann Tiësto angerufen und habe die gefragt, ob sie das mitmachen würden.
Die gehen auch alle sofort ans Telefon, wenn du anrufst, nehme ich an, ne?
Also, ich habe sehr viele private Nummern von denen, aber da gibt es auch so ein Kodex halt. Okay. Ich meine, du gehst dann schon auch über die Agenturen und so weiter, aber natürlich flutscht dir mal eine WhatsApp dann da durch und hey, ja. Bro, ja, hier, frag mal an und so. Also, klar, ne? Aber trotzdem ist hey, man Bro. Natürlich auch, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, und das war der Initialzünder für den World Club um 2013, weil ich gesagt habe, ich möchte eigentlich den größten Regenschirm der Welt haben, damit ich nicht mehr in so eine Situation komme, ja, dass mir so ein Unwetter die Bühne zerhagelt, dass alles irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zerhagelt oder der einen Strich durch die Rechnung macht.
Du hast, auch das passt zu den Halbzeitlegenden und zu der Idee des Podcasts, ja auch Aufs und Abs gehabt. Wahnsinnige Erfolge. Und du hast Menschen eigentlich für Dinge begeistert. Du hast ein riesen Netzwerk. Wie wichtig sind Freundschaften und gibt es Freundschaften in dieser Branche? Gibt es in deinem Werdegang wirkliche Freunde oder gibt es dann auch, ich sag mal, Freundschaften, die auseinandergelaufen sind, weil eben Risiken dazukamen, weil eben Dinge dazukamen, die nicht so realisiert wurden, wie man sich das vorgestellt hat? Also der Wert der Freundschaft oder der Begriff Freundschaft, welche Bedeutung hat das in deinem ganz speziellen beruflichen Umfeld?
Ja, Teilzeitfreundschaften, ne? Also du hast halt immer Momentaufnahmen eigentlich da drin. Also eine richtige Freundschaft, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Freundschaft gibt, ob man wirklich so auf ein ganzes Leben irgendwie zusammen sein kann, ob man Freunde dann sein kann oder nicht. Das ist so abhängig davon, wie der Charakter ist und wie die Lebensumstände sind und so. Was ich nur gemerkt habe ist, das musste ich auch lernen, und zwar halt mit 23 dachte ich, ich habe halt ganz viele Freunde. Ja, als ich da Gold und Platin gemacht habe und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, weil ich kein Gold und Platin gemacht habe, dass ich halt nicht mehr so viele Freunde hatte. Und das war für mich eigentlich so, dieses Ding mit Freundschaften auch so ein bisschen, sagen wir mal, sensibler umzugehen und vielleicht auch so zu überlegen, so, ist das jetzt wirklich eine Freundschaft oder ist es jetzt ein
eine Geschäftsbeziehung, eine vorübergehende?
Jetzt, ja, oder was erwartet derjenige jetzt von dir? Weil diese Freundschaft mit der Erwartungshaltung der baldigen Rechnungsstellung, was diese Freundschaft dann kostet, ja, das waren dann so Momente, die mich auch immer noch begleiten und wo ich auch wirklich sage, es ist toll, mit Menschen zusammen zu sein, es ist toll, Menschen zu haben, mit denen man sprechen kann, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man auch ein Vertrauensverhältnis haben kann, aber solche Dinge können auch zeitlich bedingt sein und manchmal hat man jahrelang das Gefühl, dass du einen Freund hast und dann wachst du morgens auf und du hast den nicht mehr, weil irgendetwas passiert ist und eine Erwartungshaltung, die du gar nicht gerafft hast, aber die in der Erwartungshaltung des anderen irgendwie drin war, was nie ausgesprochen worden ist. Das heißt also, da kam die besagte Rechnung, aber ich habe dir doch dann und dann geholfen und jetzt machst du das und jetzt darf ich da nicht mitgehen oder jetzt habe ich davon keine Partizipation und so weiter. Und das sind so Dinge, die ich mittlerweile halt, also ich habe jetzt das letzte Jahr eigentlich fast hier alleine mit meinem Hund gelebt, ja, und
der übrigens sensationell schön und toll ist. Das möchte ich nochmal dazu sagen.
Der ruhig ist, nach dem ersten Moment dann.
Der Albert.
Mr. Albert.
Entschuldigung, Mr. Albert.
Albi erst nach einer gewissen Freundschaftsphase. Ja?
Jetzt haben wir das Thema.
So weit sind wir noch nicht, Dirk. Beim Albi sind wir noch nicht.
Nein, für alle Menschen da draußen Mr. Albert, aber für euch dann schon ein bisschen Albi.
Du hast.
Nein, aber das sind solche Mechanismen, man kann es nicht sagen. Es gibt Leute in meinem Leben, die mich begleitet haben. Es gibt tolle Business-Freunde auch, ja, Business-Freundschaften, die mich da begleiten. Und auch sagen, ey, toll, was du machst, oder mich auch da supporten. Aber es gibt doch ganz viele Leute, die sich dann getrennt haben, weil das wurde zu groß, das wurde zu klein, das wurde zu laut, das wurde zu unübersichtlich und so weiter. Und ja.
Ist Erwartungshaltung ein Feind der Freundschaft oder meinst du, eine Erwartungshaltung stört nicht grundsätzlich eine Freundschaft? Also ich kann auch mit einer gewissen Erwartung eine Freundschaft pflegen.
Ich meine, jeder hat eine Erwartungshaltung. Also die Erwartungshaltung ist in jedem Menschen drin. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst, wie du sie artikulierst und wie du die andere Erwartungshaltung von dem Menschen, mit dem du dann redest, auch für dich dann interpretierst und dann auch sagst, hey, möchte ich das so oder möchte ich das nicht so? Wenn jemand zu mir sagt, du pass mal auf, du darfst jetzt nicht mehr ausgehen, du musst jetzt nur noch für mich da sein und musst jetzt meine Wäsche waschen, dann wird das wahrscheinlich nicht mit mir funktionieren. Ja, aber wenn jemand da ist, der eben sagt dann eben, hey, ich bin da, wenn du mich brauchst, aber wir können dann auch mal ein bisschen zusammen ausgehen oder mal, aber ja, das sind alles Dinge. Jeder hat eine Erwartungshaltung. Ja, es gibt keine Freundschaft ohne Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung muss nur so definiert sein, dass sie eben diesen Freiraum lässt, den du selber eben auch benötigst und den musst du auch artikulieren als deine Erwartungshaltung gegenüber dem anderen Menschen.
Und eine Erwartungshaltung kann ja auch auch Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Treue. Das ist ja auch eine Erwartungshaltung, wie man genau in Freundschaften hat, ne? Genau. Jemand, der so viele Visionen in die Tat umgesetzt hat wie du. Wir haben über vieles jetzt schon gesprochen in dieser Folge der Halbzeitlegenden, über das richtige Bauchgefühl, darauf dem Bauchgefühl zu vertrauen, aber das auch mit einer gewissen emotionalen Intelligenz auch für den richtigen Zeitpunkt zu verknüpfen, Mut auch zu haben, bisschen auch die Fügung mit all deiner Erfahrung, mit all diesen Visionen, die bei dir Wahrheit, Realität geworden sind. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Zutat, um eine Vision zu glauben?
Dein Bauchgefühl. Ja. Also nach wie vor, du kannst dir alles zerreden. Du kannst in allem irgendwo die Schuld bei einem anderen suchen. Du kannst wirklich, also eine Vision umzusetzen, bedeutet ja nichts anderes, wie an das zu glauben, was du dir erdacht hast. Und du kommst in diesen Punkt rein, wie in Runner's High. Oder wie, wenn du dich dann dazu motivierst, dann Dinge zu tun, und dann erlebst du, dass du stehst auf der Bühne mit David Guetta vor 60.000 Leuten, alle schreien World Club Dome. Und du weißt, diesen Namen hast du entwickelt, das ist dein Baby, das ist geil. Und also die Zutat, um an eine Vision zu glauben, ist zuerst mal, dass du dich freimachen musst von den äußeren Umständen, die dich daran hindern wollen, es zu tun. Mhm. Ja? Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, du bist bescheuert oder das geht nicht oder das hat noch keiner gemacht. Juhu, da bin ich doch genau richtig eigentlich. Aber weißt du, solche Dinge halt dann da. Aber du, das ist auch für jeden so sein eigenes Ding. Auch da wieder von vorhin auch, es gibt keine Formel, es gibt keine Zutat, die das dann eben macht, sondern das ist eine Addition von deinem Charakter, von deinem Mut, von deinen Ereignissen, die du in dir hattest. Du hast vorhin gesagt gehabt, junge Menschen oder das, was du erlebt hast, oder wie würdest du das betrachten, wenn du jetzt nochmal zurückschaust? Ich sage immer, ich möchte nicht eine Minute meines Lebens eintauschen, um jünger zu sein, weil jede Minute in meinem Leben hat mir was gebracht. Und auch die vermeintlich negativsten Momente, die ich hatte, waren in der Retrospektive die positivsten, weil die mich veranlasst haben, etwas zu verändern. Und auch das hatte ich ja auch schon mal vorhin gesagt, eine Sache zu verändern, braucht eine Energie. Und diese Energie kriegst du dann raus, wenn es wehtut oder wenn es richtig sich toll anfühlt, ja, wie Liebe. Aber meistens ist es ja so, dass wir eine vermeintlich negative Situation haben. Vermeintlich sage ich deswegen, es ist eine Energie. Und eine Energie weiß nicht, ob sie negativ oder positiv ist. Eine Energie ist eine Energie. Eine Energie bringt eine Lampe zum Leuchten. Wenn du dran fasst, verbrennst du, scheiß Energie. Aber wenn du weggehst und hast ein helles Licht, sagst du, tolle Energie. Also es liegt komplett in dir, wie du diese Energie für dich selber nutzt. Und das ist mein Smart Rebel Shift, den ich jetzt auch, ob dich das der ESA oder auch den Politikern oder sonstigen Leuten beibringe. Was wäre denn, wenn du den Schlüssel hättest, dass du morgens in den Spiegel schaust und denkst dir, was ein scheiß Tag heute, ich weiß, hab keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Wenn das der Zündstoff für dein positives Leben ist, nicht diese Mentoren, die da draußen rumschwirren und sagen, wir kümmern uns jetzt um dein Problem und wir lösen das oder wir machen das dann. Nein, dein Problem ist dein Zündstoff.
Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel, wir plaudern hier so, aber ganz, ganz viel wirklich essentielle Aussagen von Bernd gehört, die man sich wirklich auch mitnehmen kann. Ja. Es fing eigentlich schon damit an, dass du gesagt hast, und das hat mich gleich irgendwie mitgezogen, Demokratie und Menschlichkeit sind Grundpfeiler des Lebens der Gesellschaften, die gelten weltweit. Egal, wo du dich aufhältst, egal welcher politischen Couleur du anhängst, egal welcher Religion du Glauben schenkst, Demokratie und Menschlichkeit sind Grundpfeiler, auf die alles aufgebaut sein sollte. Dann hast du gesagt, es gibt zwei Universal Languages, und das sind Entertainment und Kulinarik. Auch das ist richtig. Mit guter Unterhaltung, mit guter Laune, mit gutem Essen, mit Genuss kriegst du die Menschen immer irgendwie. Und du
ich
setzt
kann jetzt
das auch
zum Thema Küche geschickt. Und Musik. Könnten wir einen eigenen Podcast machen.
Ich glaube, das werden wir auch tun. Das ist wirklich, interessant. Ja. Dann hast du gesagt, es gibt keine Freundschaft ohne Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung kann auch eine positive sein. Das ist jetzt wie Treue, wie Fürsorge, was auch immer. Aber es gibt keine Freundschaft ohne Erwartungshaltung. Und du hast eins gesagt, Was wir auch mitnehmen, nämlich das Bauchgefühl ist die wichtigste Zutat der Vision.
Wunderschön, tatsächlich. Und nach all den Weisheiten, die wir gelernt haben jetzt schon, kommt jetzt noch unsere heimliche, ach vielleicht auch inzwischen offizielle Lieblingskategorie, wie immer präsentiert von Dirks persönlichem Lieblingsinstrument, dem Jagdhorn. Ja, denn es ist wieder Zeit für das Legendenmotto und ich bin heute ganz besonders gespannt, was Bernd euch da draußen jetzt noch als letztes mit auf den Weg geben möchte.
The sky is not the limit.
Und das kann man auf so viele verschiedene Arten interpretieren und damit entlassen wir euch für heute. Bernd, vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat mächtig Spaß gemacht und wir nehmen alle wahnsinnig viel mit aus unserem Gespräch. Und lieber Dirk, was uns zwei angeht, würde ich sagen, war es das für heute und nächste Woche hören wir uns wieder bei den Halbzeitlegenden, oder?
Und auch nächste Woche wird es wieder richtig legendär, Halbzeitlegendär. Bis dahin.
Vielen Dank, Bernd. Mach's gut, pass auf dich auf.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.